Ja, vielen Dank für diesen Musikbeitrag. Das ist doch auch was fürs Herz. Sehr schön, danke. Ich habe das Thema heute Schuld und Gnade. Das ist ja jetzt für uns als Gläubige eigentlich ein Grundthema. Und ich habe es mal anhand einer Begebenheit des Königs David jetzt nochmal so ein bisschen aufbereitet mit einigen Aspekten und Gedanken. Und die Predigt bezieht sich auf ein Kapitel aus dem Buch Erste Chronik, dort das Kapitel 21. Und worum geht es? Wenn wir das einmal aufschlagen und dort ein bisschen gleich auch lesen werden, oder im Prinzip können wir da auch während jetzt der gesamten Predigtzeit immer wieder auch so ein bisschen so auf die einzelnen Verse eingehen. David auf dem, jetzt das Mikrofon kommt jetzt langsam, jetzt ein bisschen Rückkopplung. Okay, gut. David war auf dem Höhepunkt seiner Königsherrschaft. Und wenn man den ersten Vers liest in diesem Kapitel, dann steht dort: Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes: Geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viele ihrer sind. Ich habe euch das Thema gerade gesagt: Schuld. Wir kommen nachher auch auf das Thema der Gnade. Aber was ist das schuldhafte Verhalten Davids hier an dieser Stelle, die sogar damit eingeleitet wird? Satan reizte Israel und dann in besonderer Weise König David, das Volk zählen zu lassen. Wo liegt das Problem darin, eine Volkszählung durchführen zu lassen? Es ist die Versuchung des Hochmutes und des Stolzes. Das ist das Thema hier. Warum? König David hat die Erfahrung gemacht, allein darauf, dass er sich auf Gott verließ, so vielen Herausforderungen begegnen zu können, und durch Gottes Hilfe allein hat er gegen wilde Tiere kämpfen können, als er noch Hirte war. Er hat gegen Goliath gekämpft, im Vertrauen allein auf Gott, ganz klein und schwach und schmächtig, wie er war, dass er noch nicht mal die Waffenrüstung tragen konnte, die eigentlich einen Mann dazu befähigt, einen Kampf durchzuführen. So sehr hat er sich auf Gott verlassen. Wenn wir die Kapitel zuvor hinzuziehen, dann gab es immer wieder auch in der Zeit seiner Königsherrschaft, denkt auch noch, also kommen wir jetzt noch ein paar Sachen in den Sinn, an die Zeit, als König Saul, als er schon längst als König vorgesehen war, aber König Saul noch weiterhin die Königsherrschaft hatte und König Saul versuchte, ihn zu töten. Wie oft hat Gott ihm dort geholfen daraus? Und dann auch im weiteren Verlauf seiner Königsherrschaft. Dann kamen die Philister, zogen ins Land. Was hat er gemacht? Als erstes hat er Gott befragt: Was soll ich tun? Soll ich ausziehen zum Kampf gegen sie? Und Gott hat ihm geantwortet. Das zeigt uns auch für unser Handeln durch das Gebet, durch das Befragen Gottes, können wir Antworten in unserem Leben erhalten, was wir tun sollten bei besonderen Herausforderungen. König David ist hier tatsächlich gefallen, in dem Sinne, dass er dieser Versuchung nicht widerstehen konnte. Er hat diese Sünde beauftragt. Und wir lesen jetzt einmal weiter, weil dann kommt noch ein interessanter Aspekt, aus dem wir da auch einiges nochmal für uns herausziehen können. Da kommt nämlich jetzt Joab, also ab Vers 3, Joab kommt ins Spiel. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel hinzu. Aber mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Da gibt es noch jemanden, der David warnt, der das erkennt, was eigentlich das Problem dahinter ist, das Volk zählen zu lassen. Joab, ein Hauptmann Davids. Und wenn wir diese Beziehung zwischen Joab und König David dann auch nochmal aus anderen weiteren Zusammenhängen so ein bisschen durchdenken, dann ist das auch eine Beziehung, die nicht ganz einfach ist. Lesen wir einmal einen Schritt weiter. Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volkes an. Es waren von ganz Israel 11 mal 100.000 Mann, die das Schwert trugen, und von Juda 470.000 Mann, die das Schwert trugen. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Königs Wort ein Greuel. Joab, der Hauptmann Davids, ist so loyal und treu, er führt das durch. Er hat es erkannt, dass König David dabei ist, eine Sünde zu begehen. Dennoch bleibt er ihm gegenüber als Untertan auch an der Stelle treu und führt diese Volkszählung durch. Wenn auch am Ende nicht vollständig, aber zum größten Teil macht er es. Interessant, wie ich finde, die Bibel berichtet hier nicht, dass Gottes Zorn sich gegenüber Joabs Verhalten stellte, dass er das, wozu er beauftragt war, durchführte. Aber, und da finde ich, ist eine Möglichkeit auch zu, für uns selbst, uns zu reflektieren und das mal zu durchdenken, wie erleben wir das, wenn Brüder oder Schwestern, andere Menschen um uns herum sündigen, dabei sind, auf den Weg zu gehen, zu sündigen, sich nicht warnen lassen, es durchführen, empfinden wir nicht auch eine tiefe Ablehnung, ein tiefes Greuel, wenn wir sowas erleben? Das ist eine gute Möglichkeit, wie ich finde, auch anhand so eines Textes uns da auch zu hinterfragen, auch in unserem Verhalten. Wenn wir es noch weiter lesen, wie das Ganze noch weitergeht, diese Begebenheit, dann wird deutlich, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, Menschen, die etwas Falsches um uns herum tun, zu verurteilen. Da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Weil ich will nicht zu viel vom Ende dieser Geschichte hinwegnehmen, dieser Begebenheit. Aber Thema ist Schuld und Gnade. David wird nachher noch einen ganz, ganz besonderen Auftrag bekommen. Lesen wir aber erstmal weiter. Nun kommt es, dass Gott sein Missfallen deutlich zum Ausdruck bringt. Dies alles aber missfiel Gott sehr, und er schlug Israel. Da sprach David zu Gott: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. Und der Herr redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach: Geh hin, rede mit David und sprich. So spricht der Herr: Dreierlei lege ich dir vor. Erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm: So spricht der Herr: Erwähle dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinem Widersacher und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. König David hat gesündigt. Er bereut es. Gott ist gnädig. Es bleibt aber bei einer Konsequenz. Er soll jetzt wählen. Und welche Option möchte man hier wählen? Es gibt hier keine gute Option, die zu wählen ist. Keine gute Option gibt es hier. Er muss sich entscheiden. Das Interessante ist für mich, David entscheidet sich, und in dieser Entscheidung, die er trifft, die lesen wir gleich, begeht er keine Sünde. Lesen wir es. David sprach zu Gott: Mir ist sehr Angst, dass doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Er trifft eine Entscheidung, die auch nochmal zurückführt auf die erste Thematik des Stolzes und des Vertrauens auf Gott. Er hat sich von Satan reizen lassen. Er hat an der Stelle versagt. Er hat diese Volkszählung durchführen lassen. Jetzt hat er diese 3 schlimmen Optionen. Aber er gibt die Begründung: Ich will lieber in die Hand des Herrn fallen. Das Vertrauen bringt er zum Ausdruck, trotz aller schlechten Optionen. Besser eine schlechte Option, aber in die Hand des Herrn zu fallen, als in die Hand von Menschen. Gott ist doch gnädig, aber wenn wir gleich weiterlesen, ist es doch ziemlich schrecklich, was passiert. Ne? Die Menschen sind noch schrecklicher, aber hier ist das, worin er besteht, dass er ganz deutlich zum Ausdruck bringt, auf Gott das Vertrauen zu haben und nicht eben auf die Menschen, die er zuvor zählen ließ, um damit halt seine Größe, seine Macht nochmal zum Ausdruck zu bringen. Das können wir jetzt auch nochmal weiterlesen. Denn jetzt passiert es. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein und es reute ihm das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete: Es ist genug. Lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas des Jebusitas. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner Hand ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott: Bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk es zu plagen. König David geht hier in die volle Verantwortung für sein Handeln. Gnade setzt voraus, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen. Es nutzt nichts, jemand anderes die Schuld zu geben. Ich habe so gehandelt, weil. Das war das ursprüngliche Thema schon bei Adam und Eva. Es nutzt nichts, es jemand anders zu. Diese Verantwortung müssen wir sehen. Wenn etwas gemacht wird, was nicht in Ordnung ist, dass wir uns selbst vor Gott demütigen, dass wir sagen, es war nicht in Ordnung, was ich getan habe. Niemand anders hat da eine Schuld dran. Aus einem Verhalten, aus einem Fehlverhalten kann auch sehr vieles auf unser Umfeld und auf andere Menschen hin als Konsequenz sich auswirken. Das ist auch ganz logisch, weil alle Sünden, die wir begehen, Diebstahl, Mord, Ehebruch, was es alles gibt, hat halt nicht nur eine Konsequenz für unser eigenes Versagen darin, sondern hat eine schlimme Konsequenz für Menschen um uns herum. Das Leiden, was dadurch ausgelöst wird. Das Fehlverhalten Davids hat eine große Konsequenz. Weil wenn wir den Gesamtzusammenhang sehen, dann ist es, und das wird auch durch Ellen White bestätigt, dann ist es hier auch ein Gerichtshandeln Gottes gewesen. Weil das Thema des Stolzes und des Hochmutes ist ein Grundthema. Es ist das Grundthema der Sünde. Es ist das Grundthema Satans, des Hochmutes, des Stolzes, des Verlassens auf die eigene Kraft. Auch hier haben wir eine gute Möglichkeit, uns einmal selbst zu reflektieren. Wie oft sind wir stolz darauf, was wir selbst geschaffen haben, was wir selbst können, was wir in der Lage sind, für Leistung zu bringen, möglicherweise sogar auch im Geistlichen. Ich bin besser als Bruder oder Schwester, weil ich tue das und das nicht mehr. Dabei sind wir gar nichts ohne die Hilfe Gottes. Nur durch die Kraft und Hilfe Gottes können wir überhaupt nach seinen Geboten leben. Wir sind ohne dem nichts. Und doch ist es so schwer oder so eine große Versuchung, weil genau an dem Punkt uns Satan auch immer wieder reizt, hochmütig und stolz zu sein und zu sehen, ja, es hat sich so vieles verändert. Und da brauchen wir täglich und immer wieder die Gnade. Und wenn wir es mal sehen, dass hier dieses Gerichtshandeln ja auch der Ausgangspunkt dafür wird, im Späteren wird das auch noch hier dargelegt, der Ausgangspunkt ist hier, dass gleich der Ort des Tempels für Jerusalem, für Israel auch festgelegt wird. Das geschieht hier gleich noch im weiteren Abschnitt. Darum auch ein Gerichtshandeln, eine Reinigung, die zuvor stattfindet. Und in der Endzeit, vor der Wiederkunft Jesu, wird auch vieles Schreckliches passieren. Und in 2. Timotheus 3, da gibt es ja auch so etwas, wo es um den Abfall und den Verlust der Frömmigkeit in der Endzeit geht. Wenn ihr das lesen wolltet, so sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch sein, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, trifft vielleicht nicht alles auf uns zu, aber manches kann dann auch schnell auf uns mal zutreffen. Gerade wenn es um diesen Hochmut geht, prahlerisch zu sein. Jetzt kommt das Besondere, der besondere Abschnitt der Gnade. Und das finde ich auch so beeindruckend. Das Versagen, die Reue, die Verantwortung, die David allein für dieses Handeln auf sich nimmt. Und was dann passiert, Gott lässt König David als Fürsprecher eintreten. für das Volk. Eigentlich unvorstellbar. Kann ich mir manchmal einen Bruder oder eine Schwester, denk jetzt mal noch an diese Begebenheit mit Joab. Er hat es ja vorher schon erkannt. Und es war ihm ein Greuel, was er tun wollte. Stellt euch mal vor, er hätte ihn absolut verurteilt, wäre gegen ihn angegangen. Er hätte den Fürsprecher Gottes getötet oder verachtet, den Gott als Fürsprecher vorgesehen hat. Können wir jetzt vielleicht auch einmal darüber nachdenken, was für eine Gefahr wir haben, wenn wir andere Menschen sündigen sehen und uns über sie überheben wollen? Wissen wir, was Gott mit ihnen noch vorhat und wie der Weg sich weiter gestalten wird? Dass sie so eine Gnade finden, weil sie in diese tiefe Erkenntnis kommen und wirklich die volle Verantwortung dafür, für dieses Handeln übernehmen. Hier kommt jetzt diese Begebenheit, wo Gott David sagt, dort diesen Platz sollst du erwerben, sollst du bekommen und darauf wirst du einen Altar bauen. Und dem dieser Platz gehört, der wollte das eigentlich David schenken, aber David sagt, nein, auf keinen Fall möchte ich das geschenkt haben, ich gebe das volle Geld dafür. Dann baut König David diesen Altar, hält Fürsprache und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Was für ein Zeichen der Annahme Davids, aber auch des Handelns, des priesterlichen Handelns, dieser Fürsprache, die David dort hält. Und daraus können wir unsere Hoffnung ziehen. Unsere Hoffnung ziehen, was auch immer an Sünden geschehen mag. Nehmen wir die Verantwortung dafür allein. Schieben wir es nicht auf andere. Lasst uns nicht versucht sein, andere Menschen zu verurteilen, was wir auch erkennen mögen, auch selbst wenn sie sich nicht von uns warnen lassen. Gott ist gnädig. Gott weiß schon den Weg. Und das wünsche ich mir für uns alle zu einem Thema, das uns nicht neu ist. Und wir wissen um Schuld und Gnade und wir wissen auch das Bedürfnis, das wir selbst daran haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns immer wieder dessen gewiss sind, wie groß diese Versuchung ist, den größten Männern Gottes, die uns in der Bibel beschrieben sind, sind diese Versuchungen Satans doch auch zum Verhängnis in dem Sinne geworden, dass sie denen nicht bestanden haben, diesen Versuchungen. Wir sind nicht besser, ich bin nicht besser. Dass ich vielleicht auch denken könnte, naja, ich tue das nicht mehr, was ich früher gemacht habe und jenes nicht mehr. Es ist Gnade Gottes, auch im rechten Wandel zu sein. Gnade Gottes, nicht hochmütig zu werden. Und Vertrauen und Wissen darum, auch selbst wenn wir fallen sollten, niemals die Hoffnung aufzugeben. Gott ist gnädig und das wünsche ich uns einfach, auch das nochmal als Bewusstsein heute hier mitzunehmen, anhand dieser Begebenheit. Amen. Genau, ich glaube, der Ablauf, das ist jetzt, muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, ist jetzt ein bisschen anders. Es soll jetzt so sein, glaube ich, dass ich jetzt erst ein Gebet spreche, dann gibt es noch das Lied und dann ist der Gottesdienst dann auch beendet. Ne? Dann spreche ich jetzt das Gebet und Vater im Himmel, allmächtiger Schöpfergott, ich möchte dir danken dafür, ja, dass du uns in der Bibel auch berichtest, wie die großen auch Männer, ja, die da gedient haben, Männer nach deinem Herzen, wie König David, er auch versagt hat. Er sich auch von Satan hat verführen lassen. Und doch ist er in der Erkenntnis dort auch, ja, durch deine Führung dazu gelangt, das als Sünde zu bekennen, auch die Schuld ganz auf sich allein zu beziehen und diese große Gnade, die du hast, zu erleben. Herr, wir haben auch das von Joab gelesen. Und auch das ist eine große Gefahr für uns, dass wir uns über andere vielleicht auch erheben könnten, wenn wir erkennen, dass sie sündigen und sie vielleicht auch im Herzen verurteilen mögen. Sei uns auch da bitte gnädig, niemanden zu verurteilen, denn du hast ein Ziel mit uns, dass wir alle gerettet werden, dass wir alle zu dieser Gnade kommen und zum ewigen Leben, wenn du bald wiederkommst, auf den Wolken des Himmels. So, hilf uns, das immer im Bewusstsein zu halten, und dafür danke ich dir im Namen Jesu Christi. Amen.